Im Rahmen meiner künstlerischen Forschung verfolge ich natürlich auch immer deren Selbstdarstellung. Das möchte ich hier kurz mal zitieren, stellt ihre Unternehmenskultur folgendermaßen dar. Also ThyssenKrupp, das sind rund 155.000 Mitarbeiter, tausende unterschiedliche Lebensmodelle und Kulturen. Aber eines eint uns, wir sind eine Mannschaft, weil wir zusammenarbeiten, voneinander lernen, uns gemeinsam weiterentwickeln. Wir sind fair, wir respektieren einander und kommunizieren offen. Wir sagen, was wir tun und wir tun, was wir sagen. Dieses Wertegerüst eint uns und macht uns erfolgreich. Das geht dann noch so weiter. Ich verzichte da jetzt weiter darauf, also indem Sie noch das Leitbild erklären, indem Sie eben Mitarbeiter ermutigen, sich einzubringen. Und es wird von Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung und Respekt gesprochen. Wenn man die reichhaltige Geschichte der Firma Krupp beziehungsweise eben seit der Übernahme von ThyssenKrupp betrachtet, kommen einem hier nicht nur etliche Zweifel. Die Firma Krupp bzw. ThyssenKrupp hat ja an ihrem Drang nach Profit und Expansion tiefsitzende soziale, politische und ökologische Verwerfungen produziert, die wir heute im Ruhrgebiet, unter anderem im Ruhrgebiet, besichtigen können. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich diese Region sehr, sehr stark beeinflusst hat und geprägt hat.
Jetzt sind ja heute Abend bei der Veranstaltung in Leipzig, die den Titel trägt, würdest du für deine Arbeit kämpfen, zwei Menschen eingeladen. Auf jeden Fall haben sie erlebt den Arbeitskampf in den 80er Jahren und mit initiiert bzw. dokumentiert. Was wird denn heute bei der Veranstaltung zur Diskussion stehen?
Also wir haben uns zwei Gäste aus Duisburg-Rheinhausen eingeladen, die sehr eng mit der Werksgeschichte des Kruppschen Huttenwerks Rheinhausen verbunden sind. Das ist zum einen einmal Erich Spee, ein ehemaliger Kranführer und auch Dokumentarfilmer bzw. Gründer oder sogenannter Arbeiterfilmer, man vielleicht auch eher sagen, bzw. auch Gründer des offenen Medienkanals Duisburg-Rheinhausen, der sich während der großen Arbeitskampfauseinandersetzung der Stahlwerke 1987 gegründet hat. Daraus ist ein großes Archiv entstanden. Er hat quasi den gesamten Arbeitskampf begleitet und auch den Abriss des Werkes. Und es ist ein großer Schatz an Material entstanden. Der zweite Gast ist Theo Stegmann. Der ist Gründer dieses freien Archivs der Hütten- und Bergwerke Rheinhausen, das sich erst im letzten Jahr gegründet hat. Also so eine Art Anti-Krupp-Archiv. Er war auch ehemaliger Stahlwerker, Gewerkschafter und auch Betriebsratsvorsitzender sowie einer der Organisatoren im Arbeitskampf um die Hüttenwerke Duisburg-Rheinhausen. Im Rahmen meiner Ausstellung jetzt im Sommer vor Ort mit dem Titel Vom Nutzen der Angst, die ich, wie schon gesagt, im Rahmen der Ruhr-Triennale und Urbane Künste Ruhr als Installation in Duisburg-Rheinhausen in einer leerstehenden Kirche direkt in der ehemaligen Krupp-Zechensiedlung stattgefunden hat, lernte ich die beiden, Erich Spee und Theo Stegmann, unter anderem kennen. Und sie unterstützten meine Recherche zur Realisierung meiner künstlerischen Arbeit und die Arbeit von einigen meiner Kunststudenten, die ich dann auch sozusagen mit involvierte in die Arbeit und die dort selber eigene Arbeiten dann auch produziert haben. Das ist Jan-Luca Ott, Alexander Bartsch und die Künstlerinnengruppe Jor auch, die dann, also wie gesagt, ebenfalls vor Ort im Sommer dann auch Arbeiten entwickelten, die dann mit in die Ausstellung integriert wurden. Und wir werden heute Abend von diesen Projekten berichten und Gelegenheit haben, unsere Gäste zu befragen und Material aus dem freien Archiv und auch aus der Ausstellung zu zeigen.
Ja, ich würde gerne nochmal auf das Anti-Krupp-Archiv, wie Sie es eben genannt haben, eingehen. Also das ist ja vielleicht auch eine Besonderheit dieses Arbeitskampfes dort, dass eben gleichzeitig der sehr stark dokumentiert wurde und ja ein Raum entsteht, wo diese Dokumentation gesammelt wird. Ist das eigentlich entstanden? War das von Anfang an klar, dass sozusagen das muss hier dokumentiert werden? Was war die Intention dahinter?
Die Intention hat auch den Grund, dass die Stahlarbeiter jetzt auch in die Jahre kommen, also die diese aktive Zeit auch des Arbeitskampfes miterlebt haben und sozusagen auch eben jetzt am Sterben sind, also einfach vom Alter her, und dass das Bewusstsein entstanden ist, auch aus schon verstorbenen Familien von ehemalig verstorbenen Stahlarbeitern, das Material, was diese Personen zurücklassen, ihre eigenen Aufzeichnungen, ihre Erinnerungen, ihres Arbeitslebens, auch des Arbeitskampfes, dass die bewahrt werden müssen, dass das eine Form von Geschichtsschreibung ist, auch von subjektiver Geschichtsschreibung, die extrem wichtig ist, um die eben nicht dem Krupp-Archiv in der Villa Hügel zu überlassen, also die ja alleine schon 300 Meter Regale alleine zum Krupp-Hüttenwerk in Rheinhausen haben, wo es aber, wie ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, extrem schwierig ist, reinzukommen. Auch wenn es um die Zwangsarbeiter geht, um die Geschichte, ist es ganz, ganz schwer, dort Zugang zu bekommen. Das Bewusstsein eben bei den Arbeitern und unter Leitung dann eben von Theo Stegmann, der auch mit einem sehr, sehr starken politischen Bewusstsein und dem Bewusstsein, dass Erinnerung und die Wahrung der eigenen Geschichtserzählung von den Betroffenen selbst auch ganz, ganz wichtig ist. Und so ist das entstanden, indem man erstmal Sachen gesammelt hat, gesichert hat und die Bevölkerung jetzt sukzessive in der Bibliothek im Stadtteil Rheinhausen, in der Stadtbibliothek einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen hat, wo die Menschen und dann ihre Sachen abgeben können. Und es wird auch erstmal alles entgegengenommen und jetzt wird sortiert. Das Archiv versucht, wie alle freien Archive, das ist ja auch so ein Bewegungsarchiv quasi, kann man sagen, wie sie aus den 80er, 90er Jahren eigentlich eher bekannt sind, jetzt versuchen auch sukzessive Gelder einzuwerben, Kontakte zu herzustellen. Und ich bin damals auf Theo Stegmann zugegangen, habe aus der Presse erfahren von diesem freien Archiv und bin da mit offenen Armen empfangen worden. Und es hat sich eine sehr, sehr interessante und bewegende Arbeit da eigentlich heraus ergeben. Ja. Und die Kontakte bleiben jetzt auch erhalten und wir werden da auch weitere Projekte zusammen realisieren.
Also die Veranstaltung heute Abend trägt auch einen Untertitel, der ist Empathie als emanzipatorische Praxis. Und eine Form dieser emanzipatorischen Praxis ist Kritik, kann Kritik sein. Können Sie das mehr ausbuchstabieren? Und es würde auch noch interessieren, inwiefern Empathie dann auch für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Arbeitskämpfen eine Rolle gespielt hat. Ich komme deswegen drauf, weil ich so die Ahnung hatte, dass das eine neue Begriffssuche ist, die nicht den Begriff Solidarität nennen möchte, sondern nach einem anderen sucht.
Empathie ist für mich eine mögliche Handlungsoption. Also so wie Sie das vielleicht auch sagten, vielleicht auch im Unterschied zu dem Begriff der Solidarität, der vielleicht auch so ein Stück weit verschlissen ist oder auch vielleicht auch missbraucht wird. Also es ist natürlich immer so mit solchen Begriffen, dass sie irgendwann obsolet sind oder wieder neu gefüllt werden müssen. Und dieser Begriff der Empathie, es ist eben für mich tatsächlich eine Handlungsoption, nicht nur in meiner künstlerischen Arbeit, sondern eben auch als Professorin der Medienkunst hier in Leipzig, was ich an die Studenten weitergeben kann oder was ich versuche. Wir leben in täglich, finde ich, sehr gesättigten oder sehr sehr stark gesäten Antagonismen und Populismen. Und für mich stellt Empathie da so eine andere Möglichkeit dar, so ein anderer Weg, in diesem Feld überhaupt noch agieren zu können. Und dabei geht es mir eben nicht nur um Emotionen, Empfindungen oder Mitleidsauer oder so, sondern eben auch vor allem um ein kritisch aufmerksames, offenes Agieren. Ja. Und das konnte ich eben tatsächlich erleben, dass das in Rheinhausen dort auch im Rahmen der künstlerischen Arbeit und künstlerischen Handlungsmöglichkeit durchaus möglich ist, indem man dort eben vor Ort Podien schafft, wo Leute zusammenkommen können, sich wieder treffen können, reflektieren können, dieses Archivmaterial einen Platz findet und das von da auch dann so einen Anstoß gegeben hat, offensichtlich, so wie ich das jetzt auch miterlebe und beobachte, dass es von da aus dann wieder neue Initiativen entstanden sind, solche Bewegungen vor Ort angeschoben hat.